Ich finde es schlimm, weil man ist hier Tourist und kriegt das Elend mit.
Deutschlandfunk, der Tag. Im Sommer wird es auf der griechischen Insel Kreta immer sehr, sehr voll. Da kommen zigtausende Touristen aus Deutschland, England und so weiter. Und die wollen baden, feiern, essen. Darauf ist Kreta vorbereitet. Davon lebt die Insel ja ganz maßgeblich. Worauf Kreta nicht gut vorbereitet ist, das ist die Ankunft tausender Flüchtlinge. Und einige Touristen sind das, wie man gehört hat, offenbar auch nicht. Aber genau das passiert eben seit einer Weile. Immer mehr Menschen kommen per Boot aus Libyen über das Mittelmeer. Und die Bedingungen für diese Flüchtlinge, die dort auf Kreta ankommen, die sind, vorsichtig gesagt, eher schwierig.
In der Halle herrschen schweißtreibende Temperaturen. Ausgang gibt es nur zum Essen oder einzeln, wenn man aufs Klo muss. Ihre Handys sind ihnen abgenommen worden.
Die griechische Regierung greift jetzt noch härter durch bzw. setzt das Asylrecht für diese neu ankommenden Flüchtlinge aus.
Das heißt, jeder illegal Einreisende wird festgenommen und verhaftet.
Griechenland ist bekannt für seine sehr harte Flüchtlingspolitik, wenn man zum Beispiel noch an Lager wie Moria denkt oder auch an die immer wiederkehrenden Vorwürfe illegaler Pushbacks. Gleichzeitig wird in Griechenland auch sozusagen teilweise schon erprobt, was als neue gemeinsame Asylpolitik bald in ganz Europa umgesetzt werden soll. Wir lassen uns das alles gleich erklären. Und dann tauchen wir ab an einen sehr mysteriösen Ort, die Tiefsee. Darüber wissen wir ganz wenig, über diesen riesigen Lebensraum in kompletter Dunkelheit, tausende Meter unter der Meeresoberfläche. Was wir allerdings wissen, es gibt dort Schätze, wertvolle Rohstoffe und mehrere Unternehmen und Staaten, die wollen daran. Dazu startet heute in Jamaika eine große internationale Konferenz und wir wollen das besprechen. Ist Bergbau in der Tiefe die Zukunft oder sollte man das vielleicht doch lieber bleiben lassen? Das ist der Tag am 21. Juli 2025. Mein Name ist Josephine Schulz. Hallo zusammen.
Die Sonne scheint.
Ja, ist doch super. Schön hier. Wo kann es schöner sein?
Da war offenbar richtig gute Stimmung am Freitag auf der Zugspitze, wo Innenminister Alexander Dobrindt seine Kollegen aus anderen Ländern getroffen hat, zum Beispiel aus Dänemark, Österreich und Frankreich, um darüber zu sprechen, was man gemeinsam tun kann, um Flüchtlingsbewegungen nach Europa weiter zu unterbinden. Das Treffen wurde aber hinterher auch kritisiert, weil einige gesagt haben, ihr redet da jetzt schon über Verschärfungen einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik, die über Jahre verhandelt wurde und noch nicht mal umgesetzt ist. Gemeint ist die sogenannte GEAS-Reform. Die sieht ja zum Beispiel vor, dass in so haftähnlichen Zentren an den EU-Außengrenzen Schnellverfahren durchgeführt werden und die Leute dann direkt zurückgeschickt werden können. Nicht unbedingt nur in ihre Heimatländer, sondern auch in andere Länder in Afrika zum Beispiel. Aber unter anderem der neuen Regierung in Deutschland geht das nicht weit genug bei diesem Treffen auf der Zugspitze. Da haben Dobrindt und seine Kollegen gesagt, wir wollen zum Beispiel auch, dass Menschen in Drittstaaten zurückgeschickt werden, zu denen sie überhaupt keine Verbindung haben.
Und dazu gehört, dass wir es auch möglich machen, dass sogenannte Return Hubs entstehen auch in Drittstaaten, wo Ausreisepflichtige auch außerhalb Europas untergebracht werden können.
Außerdem soll es mehr Abschiebungen geben, auch nach Syrien und Afghanistan, und mehr Schutz der Außengrenzen. Und Außengrenze ist ein gutes Stichwort, da wollen wir nämlich jetzt hingucken. Griechenland ist ja so ein Land, in dem schon seit längerem quasi getestet wird, wie diese Haftzentren für Flüchtlinge dann überall aussehen könnten. Und Griechenland geht ganz aktuell noch einen Schritt weiter und sagt nicht nur, dass wir die Menschen inhaftieren, die dürfen auch gar keinen Asylantrag mehr stellen. Und Grund dafür ist die aktuelle Flüchtlingsbewegung von Afrika nach Kreta. Die Urlaubsinsel, die ist mit diesen tausenden Geflüchteten, die da in letzter Zeit angekommen sind, sehr überfordert. Moritz Pompel, unser Korrespondent in Griechenland, hat sich das vor Ort angeguckt. Moritz, erstmal vielleicht, warum passiert das auf einmal, dass so viele Menschen gerade auf Kreta ankommen?
Ja, also die Flüchtlingsströme, die haben sich verschoben in gewisser Weise. Vorher war das ja eher aus der Türkei in Richtung der ägäischen Inseln Lesbos und Samos zum Beispiel. Und an der Stelle gibt es jetzt eine bessere, wenn man so will, Kooperation mit der Türkei. Dort ist es schwieriger geworden, in Richtung Griechenland zu fliehen. Das Gleiche sehen wir auch weiter im Südwesten. Da gibt es ja die Kooperation mit der EU und Italien zusammen mit Tunesien. Auch da kommen weniger Menschen. Und deswegen ist Libyen jetzt auch oder gerade Ostlibyen so ein Hotspot geworden. Und viele machen sich jetzt von dort dann direkt Richtung Kreta oder auch in Richtung der südlichen vorgelagerten Insel Gafthos auf. Und dort gibt es eben Videoaufnahmen jetzt auch von Urlaubern, die dort am Strand sind und plötzlich sehen, wie Boote ankommen. Es sind insgesamt ungefähr 10.000 Geflüchtete bisher dieses Jahr, die auf Kreta so angekommen sind, deutlich mehr als im letzten Jahr. Auch wenn insgesamt, muss man sagen, die Zahlen für Griechenland niedrig bis normal sind, auch im Vergleich zu den Vorjahren.
Aber für so eine Insel wie Kreta sind das dann wahrscheinlich schon hohe Zahlen, wenn die darauf nicht so vorbereitet waren. Du warst ja vor Ort und hast dir das angeguckt. Kannst du mal schildern, was passiert mit den Menschen, wenn die dann auf Kreta ankommen?
Also in der Regel ist es tatsächlich so, entweder kommen die direkt mit den Booten an die Strände an der Südküste oder sie werden auf See aufgegriffen und dann werden sie in der Regel in die Hafenorte an der Südküste gebracht, in Busse gesetzt und bisher zumindest ging es dann in die drei improvisierten Lager rund um die größeren Städte auf Kreta, also Chania, Rethymno und Heraklion. Dort nutzt man alte Lager oder Messehallen. Teilweise hat man auch auf einem Fußballplatz Zelte aufgebaut. Die Menschen, die schlafen dort am Boden, haben teilweise gar keine Matratzen, sondern liegen auf Kartons oder auf Decken. Es gibt Baustellenklos, die genutzt werden und improvisierte Duschen. Du hast es gesagt, man ist auf Kreta nicht so richtig darauf vorbereitet gewesen. Die Regierung hat dort länger schon ein professionelles Lager oder mehrere professionelle Flüchtlingslager geplant, aber nie umgesetzt. Und jetzt ist man eben in der Situation, dass man so improvisieren muss. Zuletzt hat man versucht, Kreta zu entlasten, indem man die Geflüchteten Richtung Festland gebracht hat, vor allen Dingen in die große Flüchtlingseinrichtung Malakasa bei Athen. Aber das soll sich jetzt auch ändern. Thanos Plevris, der neue griechische Migrationsminister, der hat jetzt gesagt, die Neuankömmlinge, die jetzt ankommen, und das gilt auch schon für diejenigen, die jetzt am Wochenende angekommen sind, ungefähr 250 Personen, die sollen direkt in Abschiebehaft kommen, die sollen nicht mehr die Chance bekommen, Asyl zu beantragen, sondern in Haft bis zu ihrer Rückführung. Und dazu will man gegebenenfalls auch neue Einrichtungen schaffen.
Nochmal ganz kurz zu den Bedingungen, weil du jetzt auch schon angesprochen hast, die sollen dann in Haft. Ich habe so eine Reportage von dir dazu gesehen, da hieß es dann auch, dass die Menschen aus diesen improvisierten Hallen, dass sie da gar nicht raus dürfen. Das klingt ja schon extrem hart.
Ja, tatsächlich ist es so, dass das dann so geregelt ist. Sie dürfen schon raus zum Essen oder auch wenn sie aufs Klo beispielsweise müssen, aber die Geflüchteten haben mir beschrieben, dass das auch vor allen Dingen nachts sehr streng kontrolliert wird. Wer aufs Klo muss, der darf das nur einzeln. Und insofern versucht man innen die Zeit irgendwie totzuschlagen. Viele der Geflüchteten, die sind da jetzt schon seit, als wir jetzt dort waren, seit 10 Tagen drin gewesen, haben sich Spiele gebastelt, um irgendwie die Zeit da rumzukriegen. Und insofern, ja, das ist alles sehr improvisiert. Gleichzeitig merkt man aber auch eine große Hilfsbereitschaft von der lokalen Bevölkerung vor Ort, also Mitarbeiterinnen des Roten Kreuzes zum Beispiel, die Flüchtlinge medizinisch versorgen, die Essen verteilen. Auch die Küstenwache, die nicht nur die Rettungseinsätze bewerkstelligen muss auf See, sondern die auch für die Sicherheit in den Hallen zuständig ist. Und insofern packen da auch viele mit an, städtische Angestellte, aber auch viele Freiwillige, die zum Beispiel auch Kleider, also Kleidung organisieren für die Geflüchteten. Und da ist eben auch eine große Hilfsbereitschaft zu spüren.
Weil du gerade die Küstenwache angesprochen hast, das hätte ich dich jetzt auch noch gefragt, weil es gab ja in der Vergangenheit immer wieder Vorwürfe, gerade gegen Griechenland in Sachen illegaler Pushbacks. Das findet jetzt also in diesem Fall nicht statt. Die Küstenwache rettet diese Menschen eher?
Tatsächlich ist es so, rund um Kreta, da werden die Menschen gerettet. Es ist auch nicht so leicht mit Pushbacks dort, denn im Gegensatz zu den Ägäisinseln, wo die Türkei ja sehr nahe ist und wo die griechische Küstenwache mutmaßlich immer wieder Pushbacks durchführt, ist das in Richtung Libyen ungleich schwerer. Libyen ist 350 Kilometer entfernt. Es gibt niemand, der da direkt die Verantwortung übernimmt. Und man hat ja auch noch die Bilder im Kopf, vielleicht von vor 2 Jahren, als ein großes Fischerboot, ein altes, untergegangen ist mit vermutlich mehr als 700 Menschen an Bord. Und da gibt es schwere Vorwürfe gegen die griechische Küstenwache, dass man dazu beigetragen hätte, dass dieses Schiff erst gekentert ist. Das Ganze wird vor dem Gericht jetzt hier in Piräus bei Athen behandelt, aber solche Vorwürfe, die will man sich jetzt auch nicht nochmal gefallen lassen. Und insofern guckt man jetzt, dass man dort tatsächlich die Leute rettet und an Land bringt. Und das macht eben die Küstenwache, die fährt dort raus vor Kreta und holt die Menschen im Zweifel dann ab.
Nun hast du schon gesagt, die griechische Regierung, die verschärft als Antwort auf diese neue Migrationsroute die Asylpolitik. Oder ich weiß nicht, könnte man auch sagen, sie setzt das Asylrecht sozusagen aus für diese Menschen, die da neu ankommen. Da gibt es ja schon auch Kritik aus menschenrechtlicher Sicht, oder?
Die gibt es auf jeden Fall. Also die griechische Regierung sagt ja, wir setzen das erstmal für 3 Monate aus für die Menschen, die jetzt neu ankommen. Aber es gibt durchaus Rechtsexperten, wie zum Beispiel auch den griechischen Ombudsmann Andreas Potakis, der uns gesagt hat, das verstößt ganz klar gegen die griechische Verfassung. Das verstößt auch gegen internationale Konventionen, beispielsweise gegen die Genfer Flüchtlingskonvention oder die Menschenrechtskonvention der EU. Er glaubt, die Gerichte erstmal auf nationaler Ebene und dann vielleicht auch auf EU-Ebene, die werden sich damit befassen. Solange könnte Griechenland natürlich erstmal mit dieser harten Linie weitermachen. Es war auch so im Vorfeld dieser Abstimmung über das Gesetz im Parlament vor etwas mehr als einer Woche. Da hat der Menschenrechtskommissar des Europarats, Michael O'Flaherty, nochmal an Griechenland appelliert und gesagt, stimmt bitte nicht dafür, aber es ist jetzt eben so gekommen. Insofern muss man schauen, wie lange dieses Gesetz jetzt hier Bestand hat. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen weist nochmal darauf hin, dass Asyl ein fundamentales Menschenrecht ist und das sei jetzt auch nicht mehr gewährleistet unbedingt hier in Griechenland.
Was passiert dann mit den Menschen, wenn die keinen Asylantrag stellen dürfen? Die müssen ja dann irgendwo hin, also werden die dann abgeschoben?
Das ist zumindest der Plan. Aber die Frage ist natürlich auch, ob das wirklich gelingt, auch in diesem großen Stil. Selbst mit Ländern wie Ägypten oder Bangladesch zum Beispiel dauert das von Griechenland aus oft sehr, sehr lange. Es ist ja auch so, dass viele der Geflüchteten keine Papiere dabei haben. Das heißt, da ist unklar, wohin man die überhaupt zurückschicken will. Viele Länder wollen die Menschen nicht zurücknehmen, Libyen beispielsweise. Es braucht bilaterale Abkommen und Gespräche mit Ostlibyen, auch unter der Beteiligung Griechenlands, die sind gerade gescheitert. Insofern könnte es auch sein, dass diese neuen Abschiebehaftanstalten oder die, die man jetzt nutzen will, in Griechenland relativ schnell voll werden könnten. Und dann könnte Griechenland sich vielleicht auch in der Situation wiederfinden, dass man eigentlich gar nicht weiß, wohin mit den Menschen, dass man sie vielleicht auch doch wieder ohne Prüfung weiterschickt in Richtung Norden, auch in Richtung Deutschland, wie man das in der Vergangenheit ja auch schon gemacht hat.
Volle Lager, wo man nicht so richtig weiß, wohin mit den Menschen. Das war ja auch in der Vergangenheit schon oft so. Also wir, damit meine ich jetzt die deutschen Medien, wir haben ja vor einer Weile sehr viel über die Flüchtlingssituation in Griechenland berichtet, vor allem über die schlimmen Zustände in Lagern wie Moria, dass er dann abgebrannt ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, in letzter Zeit ist das Thema jetzt nicht mehr ganz so präsent, also für dich wahrscheinlich schon. Vielleicht kannst du da nochmal einen Einblick geben, also wie sich da generell so die Flüchtlingssituation auch auf diesen anderen Inseln, über die wir immer gesprochen haben, entwickelt hat.
Also man kann sagen, Moria war ja das Lager auf Lesbos. Du hast es gesagt, im September 2020 ist das Ganze abgebrannt. Man hat daraufhin dann auch neue Lager gebaut, auch mit viel Geld der EU. Und diese neuen Lager, die sind ziemlich modern, kann man sagen. Das sind Wohncontainer hinter Stacheldraht mit Warmwasserpanelen obendrauf. Und insofern sagt Griechenland, dass man da sehr viel in Modernisierung gesteckt hat, dieser Lager, dass die Menschen dort gut untergebracht sind. Es gibt auch Gruppen, die dann sagen, also gerade NGOs, die vor Ort arbeiten, dass diese Lager oft sehr, sehr weit weg sind von den nächsten Ortschaften, dass die Geflüchteten also quasi ein Stück weit aus dem Blickfeld auch herausgehalten werden sollen. Die Situation in vielen Lagern in Griechenland ist momentan eigentlich relativ entspannt und ruhig. Insgesamt sind bisher dieses Jahr rund 23.000 Geflüchtete nach Griechenland gekommen. Das bewegt sich alles in einem sehr niedrigen, normalen Bereich, kann man sagen. Gleichwohl sagt jetzt eben die Regierung auch zu Kreta, wo die Zahlen deutlich hochgegangen sind, da will man präventiv harte Kante zeigen. Das hat sicher auch ein Stück weit damit zu tun, dass man die eigene Wählerschaft im Land auch zufriedenstellen will.
Und was passiert mit diesen Menschen, die da jetzt in diesen neueren, moderneren Lagern irgendwann mal angekommen sind? Also eigentlich war ja die ursprüngliche Idee im Rahmen des EU-Türkei-Abkommens, man schickt die alle wieder zurück in die Türkei. Das passiert, glaube ich, nicht in dem Ausmaß. Oder was ist mit denen? Also vegetieren die da einfach für immer vor sich hin oder kommen die dann irgendwann aufs Festland und kriegen Asyl?
In der Regel ist es schon so, dass dann bisher zumindest die Menschen ihren Asylantrag stellen konnten und dann eben geguckt wird, wie es weitergeht. Viele Menschen, das hören wir ja auch immer wieder, die dann einen, vielleicht auch einen griechischen Asylantrag bekommen haben, die reisen dann trotzdem auch Richtung Norden weiter und versuchen dann noch ein zweites Mal Asyl zu stellen. Das ist ja auch das brisante Thema zwischen Deutschland und Griechenland, dass Deutschland gerne mehr Geflüchtete wieder zurückschicken will in Richtung Griechenland, weil es sagt, eigentlich ist Griechenland als erstes Land, das diese Menschen registriert hat, auch dafür zuständig. Und ja, also ich meine, die Idee der EU, des EU-Paktes ist ja tatsächlich, dass man Aufnahmezentren möglichst an den EU-Außengrenzen hat, dass dort im Schnellverfahren dann über die Asylanträge entschieden wird. Mhm. Aber so richtig greift dieser Pakt auch erst nächstes Jahr. Und ich glaube, jetzt auch im Vergleich zu dem, was die griechische Regierung vorhat, gibt es einen fundamentalen Unterschied. Denn immerhin dieser EU-Pakt für Migration, der sieht zwar auch schnellere Abschiebungen vor, aber immerhin will man ja die Asylanträge der Menschen noch prüfen. Das macht Griechenland jetzt nicht mehr, egal ob jemand triftige Gründe vielleicht hat für Asyl. Und da lautet der Slogan jetzt in Griechenland: Gefängnis oder freiwillige Rückkehr.
Das hätte ich dich jetzt auch noch gefragt. Also diese GEAS-Reform, die Reform des europäischen Asylsystems, die ist ja gerade in der Umsetzung oder soll umgesetzt werden. Und Ich habe in der Vergangenheit immer mal gehört, dass Griechenland so ein bisschen das quasi Experimentierlabor dafür ist oder dass diese Zentren auf den griechischen Inseln so ein bisschen der Prototyp sind für das, was man dann in ganz Europa umsetzen will. Würdest du sagen, das kann man so sagen? Also wird in Griechenland erprobt, was dann in ganz Europa umgesetzt werden soll?
Naja, zumindest so ähnlich könnten die Lager aussehen, die wir hier in Griechenland sehen. Das sind also, wie gesagt, stacheldrahtumzäunte Lager, die teilweise auch geschlossen sind in dem Sinn, als dass man da nicht automatisch jetzt einfach raus kann. Das wäre ja die Bedingung auch dafür, dass man sagt, man prüft im Schnellverfahren Asylanträge und schickt die Leute im Zweifel dann zurück, dass man sie eben auch dort festhält. Also diese Lager, die könnten schon so funktionieren. Die griechische Regierung, die baut aber auch ein Stück weit auf diesen neuen EU-Pakt für Migration, indem sie sagt, da steht ja auch drin, die Geflüchteten sollen fairer über die EU-Länder verteilt werden, wenn sie denn hier bleiben dürfen. Und da erwartet sich oder erhofft sich Griechenland auch eine gewisse Entlastung, dass eben Geflüchtete dann auch in anderen EU-Ländern unterkommen und nicht nur in diesen Lagern, wie wir sie jetzt auch schon sehen auf einigen griechischen Inseln.
Es gibt Wissenschaftler, die sagen, wir wissen mehr über den Mond als über die Tiefsee. Das ist also noch ein ziemliches Geheimnis, was da so alles lebt und was da passiert in mehreren tausend Metern Tiefe im Meer. Man weiß aber, dieser dunkle, surreale Lebensraum, der ist nicht leer. Da gibt es viel Leben und man weiß auch, es gibt dort Rohstoffe wie Nickel, Kupfer, Kobalt und seltene Erden. Und das ist ja erstmal super praktisch, denn diese Rohstoffe werden gebraucht für alle möglichen Technologien, auch gerade solche, die wir für die Energiewende brauchen.
70% der bekannten Reserven von Nickel, Kobalt und Mangan liegen in der Clarion-Clipperton-Zone. Und wenn man bedenkt, dass 70% der Erdoberfläche aus Ozeanen bestehen, ist es bemerkenswert, dass wir bislang keine Metalle aus dem Meer gewinnen.
Das war der Unternehmer Jared Barron, der sehr für Tiefseebergbau wirbt. Und einen hat er dafür schon mal gewonnen, nämlich den amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Der sagt auch, let's go, Bergbau in der Tiefsee, das machen wir. Problem ist nur, viele Wissenschaftler und Naturschützer sagen, die Risiken sind enorm. Wenn diese Lebensräume da in der Tiefsee zerstört werden, dann kann das unberechenbare Auswirkungen haben. Seit längerem versucht man auf internationaler Ebene gemeinsame Regeln zu finden, ob oder in welchem Umfang man diesen Tiefseebergbau erlaubt. Aber das geht bisher nicht so richtig gut voran. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf. Ab heute findet in Jamaika die Konferenz der Internationalen Meeresbodenbehörde statt. Und warum das so kompliziert ist, dieses Thema Tiefseebergbau zu regeln, was da auf dem Spiel steht, das kann ich mit Martin Webeler besprechen. Der ist bei der Nichtregierungsorganisation Environmental Justice Foundation für dieses Thema zuständig, kennt sich sehr gut damit aus. Herr Webeler, was ist für Sie eigentlich so das Faszinierende an der Tiefsee?
Ja, genau. Also ich meine, Sie sagen es richtig. Wir wissen noch sehr, sehr wenig über die Tiefsee. Das ist auch das Spannende daran. Bei jedem Tauchgang, der eigentlich von Forschenden unternommen wird, werden neue Organismen entdeckt, neue Arten entdeckt, die man vorher noch nicht kannte. Und das ist auch so das Faszinierende und Spannende an der Tiefsee, dass wir diese große, enorme Umgebung, die so viel eigentlich von unserer Biosphäre ausmacht, fast 90% unserer Biosphäre auf der Erde, das ist einfach das Spannende daran, dass wir diese Umgebung erst kennenlernen.
Man weiß aber offenbar, dass da wertvolle Rohstoffe zu finden sind. So schlau ist man dann doch. Was genau ist denn darüber bekannt, über die Rohstoffvorkommen in der Tiefsee?
Genau, also es gibt eigentlich drei verschiedene Mineralientypen, die man in der Tiefsee findet. Das sind einmal die Massivsulfide, die eisenhaltigen Krusten und die sogenannten Manganknollen. Und die letzteren, die Manganknollen, das sind vermutlich die prominentesten Mineralien unter den dreien. Das sind auch die, die als allererstes abgebaut werden würden. Und hier wissen wir, dass Manganknollen auf dem Meeresgrund liegen, auf dem Sediment oder auch ein bisschen unter dem Sediment, sind ungefähr faustgroß und enthalten vier Mineralien, die ökonomisch relevant sind. Das ist einmal Nickel, Kupfer, Kobalt und Mangan. Genau, und die wachsen sehr, sehr langsam. Die wachsen 1 Zentimeter in 1 Million Jahre.
Okay, das ist wirklich langsam.
Genau, das ist sehr langsam, wenn man sich jetzt vorstellt, dass sie faustgroß sind und man sich dann vorstellt, dass sie flächenweise entnommen werden, obwohl sie ein sehr integraler Bestandteil des Ökosystems sind. Das weiß man nämlich auch. Es sind viele Organismen, die von diesen Manganknollen abhängen, weil sie häufig die einzigen festen Substrate in der Tiefsee sind. Und wenn man die entnimmt, dann entnimmt man auch das Leben, was damit verbunden ist.
Und wird das schon irgendwo gemacht? Also werden diese Manganknollen schon abgebaut oder ist das alles noch Zukunftsmusik, worüber wir jetzt reden?
Das ist alles noch weitestgehend Zukunftsmusik. Es gab bis jetzt nur ein Projekt in den 2010er Jahren. Das war in Papua-Neuguinea, das sogenannte Solvara-1-Projekt. Hier wurde schon mal versucht, Tiefseebergbau durchzuführen in der ausschließlichen Wirtschaftszone, das heißt innerhalb der 200-Seemeilen-Grenze von Papua-Neuguinea. Und das ist aber katastrophal gescheitert. Also dort wird auch nichts abgebaut. Das Unternehmen ist Konkurs gegangen und hat Papua-Neuguinea mit 120 Millionen US-Dollar Schaden sitzen gelassen. Und Teile der CEOs, die damals für dieses Projekt zuständig waren, sind dann heute auch bei dem Hauptantreiber, um Tiefseebergbau immer noch durchzuführen, bei der sogenannten The Metals Company.
Und wie würde man das dann aber machen? Also ich stelle mir das ehrlich gesagt kompliziert vor, da tausende Meter tief zu tauchen und dann Bergbau in 1000 Metern Tiefe unter Wasser zu machen.
Ja, das ist ein sehr, sehr anspruchsvolles Unternehmen. Das sind die Manganknollen, die liegen auf 4000 Meter Tiefe, dort auf dem Meeresgrund und natürlich unter enormem Druck, unter enormer Kälte. Und wie das funktioniert, ist so, dass ein sogenannter Kollektor, das kann man sich vorstellen wie ein riesengroßer Mähdrescher, so sieht das ein bisschen aus, der wird runtergelassen auf 4000 Meter und dort fährt er dann über den Boden, über große Gebiete und gräbt dort 5 bis 10 Zentimeter des Sediments ab. Und das wird dann erstmal vorgeteilt in der Tiefe. In dem Schiff werden dann die Mineralien getrennt von dem Sediment und das Sediment wird dann nochmal auf ungefähr 1000 Meter Tiefe freigelassen, was dann auch nochmal eine große Sedimentwolke erzeugt, die ihrerseits auch nochmal enorme Risiken für die Ökosysteme mitbringt.
Wenn Sie die Risiken ansprechen, Sie haben jetzt schon gesagt, diese Manganknollen, von denen sind Tiere in der Tiefsee abhängig. Ich habe es bisher immer so verstanden, dass man eigentlich gar nicht so richtig weiß, was die Folgen für die Ökosysteme wären. Wäre es dann nicht sinnvoll zu sagen, bevor wir das prophylaktisch alles verbieten, obwohl wir gar nicht wissen, wie schädlich das ist, probieren wir das einfach vorsichtig und monitoren das wissenschaftlich? Weil bisher kann man es doch eigentlich gar nicht so richtig wissen, ob das wirklich da alles kaputt machen würde, oder?
Also man weiß noch sehr wenig, das ist richtig. Man weiß aber auch, dass die Risiken enorm sind. Und deswegen warnen auch hunderte von Wissenschaftlern, es gibt an die 1000 Wissenschaftler und Meeresexperten, die sogar auch sich für Moratorium öffentlich aussprechen, dort eine Petition unterzeichnet haben, aus sehr, sehr guten Gründen. Weil quasi, was die Wissenschaft schon sagen kann, ist, dass Tiefseebergbau auf jeden Fall mit Artenverluste einhergehen wird. Eventuell sogar mit dem dauerhaften Artenverlust von Arten, die wir noch nicht kennen. Und auch da die Vorteile nicht kennen. Also es kommen ja viele medizinische Produkte auch aus dem Ozean, auch ein sehr wichtiger Stoff, der für die Covid-Tests zum Beispiel hilfreich war, der kam aus der Tiefsee. Das heißt, man würde wahrscheinlich sogar Arten vernichten, die man noch gar nicht kennt und den Mehrwert, den sie auch bieten für die Ökosysteme, aber auch für die Menschheit. Dann ist auch die Gefahr, dass sich Giftstoffe durch die freigelassenen Eisen in Organismen ansammeln und dadurch dann auch schließlich in die Lebensmittelketten eindringen. Und dann haben wir natürlich auch den Lärm und die Lichtverschmutzung. Und all diese Folgen, sind irreversibel. Das heißt, wir können natürlich, wenn jetzt quasi das Argument kommt, ja, wir sollten es einfach machen, das sind Schäden, die nicht mehr rückführbar sind. Und deswegen sollten wir sehr, sehr genau wissen, was eigentlich die Folgen sind, die von Tiefseebergbau ausgehen, bevor wir einfach losgehen und Tiefseebergbau betreiben.
Aber wenn man jetzt das Ziel ausgibt, nachhaltiger Tiefseebergbau oder Regeln zu finden für nachhaltigen Tiefseebergbau, sagen Sie dann, das geht gar nicht, das ist ein Widerspruch in sich, oder kann das gehen, dass man Wege findet, ja, das umweltverträglich sozusagen durchzuführen?
Also was man auf jeden Fall schon sagen kann, ist, dass die Technologien, wie sie heute existieren, aus unserer Sicht her keine umweltverträglichen, sogenannten umweltverträglichen Tiefseebergbau ermöglichen. Und deswegen treten wir auch dafür ein, dass es aktuell nicht stattfindet.
Auf der anderen Seite könnte man ja sagen, das sind Rohstoffe, haben Sie selber schon erklärt, welche das sind, die aus guten Gründen sehr begehrt sind, also die man auch braucht für Technologien der Energiewende, Batterien und so weiter. Also kann man nicht auch sagen, die Energiewende und damit ja der Klimaschutz ist auch für die Natur, am Ende auch für die Meere, so ein wichtiges Vorhaben, dass es eventuell legitim sein könnte, da ein paar kleine Abstriche beim Schutz der Tiefsee zu machen, wenn man dafür was zum Klimaschutz beiträgt?
Ja, zunächst mal auf jeden Fall, der Klimaschutz ist natürlich sehr, sehr wichtig. Das ist die globale Herausforderung, der sich die Menschheit stellen muss, auf jeden Fall. Wir haben die Pariser Klimaziele ausgegeben, die wir leider auch aktuell brechen. Aber trotzdem, wenn wir uns diese Herausforderungen angucken, dann ist es sehr, sehr interessant, woher kommt der Klimawandel? Der kommt dadurch, dass wir immer mehr Natur zerstören, dass wir immer mehr ausbeuten und diese Rohstoffe immer exzessiver verbrauchen. Und schließlich haben wir ja auch noch die Müllverschmutzung. Das heißt, wir sprechen ja immer von dieser Dreifachkrise, aus dieser Biodiversitätsverlust, aus der Klimakrise und der Verschmutzung. Und jetzt soll quasi ein Element der Antwort darauf sein, dass man die letzten unberührten Ökosysteme der Erde auch noch ausbeutet. Das Argument ist in sich nicht schlüssig. Und es ist auch von dem Hintergrund, also es sind auch führende Wissenschaftler, unter anderem das European Academy Science Advisory Council, das heißt ein sehr, sehr renommiertes wissenschaftliches Institut, die Studien produzieren, die ganz klar darstellen, dass Tiefseebergbau nicht für die Energiewende notwendig ist. Und das liegt an verschiedenen Faktoren. Wenn ich nur einen nennen kann, dann, wenn wir uns die Batterietechnologien zum Beispiel anschauen, die sind ganz, ganz wichtig für die Energiewende. Das wissen wir natürlich, dass Elektroautos gebaut werden und Batterien auch woanders verbaut werden. Und noch Anfang oder Ende der 2010er Jahre war die Lithium-Ionen-Akkus war natürlich weit verbreitet. Seit Anfang der 20er Jahre verbreitet sich aber auch immer mehr die Eisenphosphat-Batterie. Deren Marktanteil ist gestiegen in den letzten 4 Jahren von 10% auf 40% der E-Autos weltweit werden mit diesen Batterien produziert. Die verbrauchen kein Kobalt mehr, kein Nickel und kein Mangan. Das heißt, wir haben schon 3 dieser 4 Rohstoffe, die in Manganknollen enthalten sind, werden zunehmend obsolet. Das ist eine Entwicklung, die ist faktisch da, und wir entwickeln uns eigentlich immer mehr hin zu batterieärmeren Lösungen. Und wenn wir uns jetzt noch anschauen, dass parallel eigentlich Entwicklungen, vor allem auch von der EU zum Beispiel vorangetrieben, hin zu einem zirkulären Wirtschaftssystem führen, in dem eigentlich Mineralien immer nochmal wiederverwendet werden sollen, weil die Recyclingkapazitäten nicht ausreichend genutzt werden, dann würde Tiefseebergbau all diese Errungenschaften eigentlich unterminieren, weil wir dann nämlich nochmal viel, viel mehr auch das lineare Wirtschaftssystem verfolgen, das uns ja erst in diese Situation gebracht hat, dieser zunehmende Ressourcenverbrauch, der uns einfach an eine Existenzkrise bringt.
Nun findet diese Konferenz statt, die unter anderem, so habe ich das verstanden, als Ziel Regeln erarbeiten will für den Tiefseebergbau. Die Tiefsee gehört ja theoretisch niemandem, jedenfalls ein Großteil davon. Kann man denn da überhaupt verpflichtende Regeln machen, oder wären das dann eher so Empfehlungen? Weil wir haben ja auch gesehen, dass die USA unter Donald Trump zum Beispiel schon gesagt haben, wir machen das einfach, wir geben das Go.
Dazu muss man sagen, dass die internationalen Gewässer, also alles, was hinter 200 Seemeilen beginnt, eigentlich von der Küste von Staaten entfernt, das sind die sogenannten internationalen Gewässer. Und da hat man sich schon in den 70er Jahren, hat sich die globale Staatengemeinschaft darauf geeinigt, unter dem internationalen Seerechtsübereinkommen, dass die Tiefsee und dass der Seeboden von dem internationalen Seerechtsübereinkommen verwaltet wird. Und deswegen gibt es diese International Seabed Authority, die auch in Jamaika sitzt und diese Regularien erarbeitet. Da sind 170 Staaten Mitglied, also eigentlich im Großen und Ganzen die Weltgemeinschaft, signifikanterweise aber nicht die USA, dazu komme ich aber gleich noch. Aber diese Staaten verhandeln dort eben das Regelwerk, wie soll Tiefseebergbau eigentlich durchgeführt werden. Das geht von der Finanzregelung, was sind eigentlich die Erträge dann davon, wie werden die verteilt, über Umweltregularien, aber auch über Enforcement, das heißt, wie werden diese Regeln eigentlich implementiert. Und dort gibt es natürlich sehr divergierende Meinungen auch zu einzelnen Paragraphen, zu einzelnen Wörtern eben. Und deswegen dauert dieser Prozess auch seine Zeit. Das ist einfach so.
Aber das heißt, kurz zum Verständnis, also bisher gibt es sozusagen gar keine Regeln, weil man immer noch an diesem riesigen Regelwerk arbeitet, wo dann alles geregelt wird, von den Profiten bis weiß ich nicht was.
Genau, richtig. Es gibt noch keine Regeln, was den Abbau betrifft. Es gibt Regeln, was die Exploration betrifft. Das heißt, das, was aktuell stattfindet, es sind ja schon Lizenzgebiete freigegeben und dort finden Explorationen statt. Das heißt, Staaten mit ihren Kontraktoren, das heißt mit ihren Vertragspartnern, gehen dorthin und unternehmen eben Untersuchungen dieser Umgebungen. Aber es ist noch kein Abbau, der möglich ist. Gibt es Regeln? Nein, es gibt keine Abbauregeln, aber trotzdem ist durch eine Klausel im internationalen Recht ist es seit 2023 möglich, dass sich Unternehmen auf Abbauanträge bewerben, obwohl es noch keine Regularien gibt. Aktuell besteht der ganz klare Wille, wir machen zuerst das Regelwerk und dann gibt es Tiefseebergbau. Es soll keinen unregulierten Tiefseebergbau geben, auch wenn das in der Theorie aktuell möglich ist und auch eine ernstzunehmende Gefahr ist. Das heißt, wenn Unternehmen jetzt den Antrag einreichen würden, der muss dann bearbeitet werden, auch von der internationalen Gasgruppe.
Und Sie wollten noch mal sagen, was der Spezialfall USA ist, warum die das jetzt einfach machen oder machen können.
Genau, was die USA anbelangt, dazu gibt es auch eine Vorgeschichte. Also es gibt das Unternehmen The Metals Company, was ich auch schon genannt hatte, was am aggressivsten Tiefseebergbau betreiben will und das auch unter dem Deckmantel der Energiewende immer gemacht hat. Und jetzt seit Neuestem gehen sie von diesem Narrativ weg und haben die Sicherheitspolitik entdeckt, als warum wir das so machen müssen. Und diese The Metals Company drängt quasi schon die ganze Zeit immer die internationale Meeresbodenbehörde, Tiefseebergbau zu betreiben. Jetzt stellt sich aber dieser Prozess dort berechtigterweise sehr langwierig raus. Und es hat schon The Metals Company vor 2-3 Jahren angefangen, immer stärker auch in der USA zu lobbyieren. Und Anfang diesen Jahres kam dort auch von Trump unterzeichnet eine Executive Order, die eben Tiefseebergbau vorantreiben soll. Und zwar in nationalen als auch in internationalen Gewässern. Und das hat eine sehr starke Reaktion hervorgerufen von der internationalen Meeresbodenbehörde selbst, aber auch von der globalen Staatengemeinschaft, dass eben The Metals Company, dieses Unternehmen, droht, den Multilateralismus zu untergraben. Und hier ist auch ganz wichtig, das habe ich vorhin nicht betont, aber nach dem internationalen Seerechtsübereinkommen sind die Ressourcen des Seebetts das sogenannte menschheitliche Erbe, the common heritage of humankind. Das heißt, eigentlich gehören sie jedem auf der Erde, also Ihnen, mir, jedem Zuhörer gehören diese Ressourcen. Aber wenn jetzt natürlich an diesem System vorbei operiert wird, dann ist es eine ganz normale Ressource, die sonst eben auch existiert.
Kurze Verständnisfrage. Sie haben gerade gesagt, jetzt argumentiert man in den USA mit Sicherheitspolitik, warum man das machen sollte. Was sind die sicherheitspolitischen Aspekte bei Tiefseebergbau? Geht es dann darum, dass man sich unabhängig macht von China bei seltenen Erden zum Beispiel? Oder worum geht's da?
Genau, da geht es um Mineralienunabhängigkeit. Aber wie ich ja auch schon beschrieben hatte, jetzt wenn wir von Manganknollen sprechen, dann sprechen wir eigentlich über 4 Mineralien, von denen 3 zunehmend obsolet werden. Und ganz interessant hier in dem Zusammenhang ist auch, dass Kupfer und Nickel, die auch eben die 2 dieser 4 Mineralien sind, aktuell von der USA exportiert werden. Weil sie nämlich zu viele dieser Ressourcen haben und diese verkaufen können. Also vor diesem Hintergrund kann man natürlich auch ganz stark hinterfragen, ob dieses Argument auch so valide ist.
Aber ganz grundsätzlich ist das natürlich ein Interesse, was viele Staaten haben, also was ja auch die Europäische Union, auch Deutschland hat, dass man sich in Sachen Rohstoffen unabhängig macht, zum Beispiel von China, weil man im Zuge des russischen Angriffskrieges eben mitbekommen hat, was das bedeutet, eine zu große Abhängigkeit. Wie sind denn jenseits der USA da so die Konfliktlinien und Interessenlagen zwischen den Staaten? Also wie positioniert sich jetzt zum Beispiel Deutschland?
Deutschland ist einer der 37 Staaten, die sich für eine vorsorgliche Pause oder für ein Moratorium aussprechen. Im deutschen Fall ist es eine vorsorgliche Pause. Aber was meint das? Das meint, dass man erstmal eben mit dem Abbau pausiert, bevor man die wissenschaftlichen Erkenntnisse sich erarbeitet hat, um die Auswirkungen zu verstehen. Und diese Staatengemeinschaft aus jetzt 37, die ist zunehmend. Das heißt, vor 3 Jahren gab es gar keinen Staat, der sich dafür ausgesprochen hat. Und über die letzten 2,5 Jahre kommen immer mehr Staaten dazu. Und Deutschland nimmt dort eine ganz, ganz wichtige Rolle ein, weil Deutschland einer der Staaten ist, die auch bei der Internationalen Meeresbodenbehörde auf sehr, sehr strenge Umweltstandards zum Beispiel plädiert, aber eben auch vor dem Hintergrund, wie Sie es ja schon angesprochen hatten, Deutschland ist ein Staat, der Mineralien importiert. Trotzdem spricht sich aber Deutschland aufgrund der Gefahren für eine vorsorgliche Pause aus. Das ist ganz, ganz signifikant und sendet auch in dem Maße ein sehr, sehr starkes Signal. Und wenn ich das noch anknüpfen kann, es gibt auch sehr, sehr viele Unternehmen, die sich ebenfalls für ein Moratorium aus den gleichen Gründen aussprechen. Und dazu gehören die größten Unternehmen der Welt. Das ist unter anderem Apple, BMW, VW, SAP. Das sind alles Unternehmen, die sich gegen den Abbau dieser Ressourcen aktuell aussprechen, vor den Risiken, die dort bestehen.
Herr Webler, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Erklärung und die Schilderung.
Sehr, sehr gerne.
Und damit setzen wir einen Punkt für heute. Kurzer Hinweis noch, wer mehr über das Thema Tiefseebergbau wissen will. Dazu haben wir heute auch ein Feature im Deutschlandfunk. Das findet sich unter Wissenschaft im Brennpunkt auch in der Deutschlandfunk-App oder in allen anderen Podcast-Portalen. Tom Funke und ich, Josephine Schulz, wir waren das Team der heutigen Der Tag-Folge. Wir danken wie immer sehr fürs Zuhören und auch schon mal vorsorglich für alle Rückmeldungen, die da kommen mögen, an dertag@deutschlandfunk.de.